Wissen, was verbindet. Der Bossart Expert Talk.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bossart Expert Talk mit Julia Gabriel
und Tobias Engelberg. Ich freue mich, dass Sie uns wieder in die Welt der Verbindungstechnik folgen.
Jeden ersten Donnerstag eines Monats laden wir dazu eine Expertin
oder einen Experten
ein, die uns in ihrem speziellen Fachgebiet viel Wissenswertes und Spannendes zu erzählen haben. Uns geht es dabei vor allem darum zu erfahren, wo drückt der Schuh, an was sollte man denken und auch welche Tipps und Lösungen es gibt und wie man diese clever umsetzen kann.
Heute dabei ist Mark Hennings. Wer ihn noch nicht kennt, er ist Experte im Bereich Engineering, war schon mal in unserem Podcast Gast. Und Kevin Klein ist im Bereich Business Development bei uns unterwegs. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und Mark, cool, dass du wieder da bist.
Ja, danke, dass ich nochmal kommen darf.
Danke für den Einstand hier in der Gruppe.
Thema der heutigen Folge, Gegenwart und Zukunft, Entwicklung in der Kunststofftechnik. Wie wollen wir da starten? Vielleicht du, Kevin? Wie sieht die gegenwärtige Situation aus?
Was beschäftigt dich, beziehungsweise was begegnet dir denn tagtäglich in deinem Job?
Genau, in meiner Rolle als Business Developer bei Bossart, der sehr nah am Tagesgeschäft beim Kunden dran ist, der die Kunden zum einen neu akquiriert, zum anderen neue Projekte an Land zieht und diesen ersten Kontakt zum Kunden eben knüpft, beschäftigt mich aktuell sehr stark die Themen bleihaltige, aber auch bleifreie Inserts. Wo geht die Reise dorthin? Welche Varianten muss aktuell eindesignt werden? Welche Regelungen gibt es? Das sind alles Fragen, wo tagtäglich Kunden auf mich zukommen und mich um Unterstützung fragen. Und man muss ganz klar sagen, in diesem Bereich, man kann keine ganz klare Aussage tätigen, weil wir in verschiedenen Übergangsregelungen, Übergangsfristen sind.
Mhm. Kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen? Was sind da Fragestellungen, konkrete Beispiele?
Genau, die konkreten Fragestellungen sind, auf welches Material von den Insert spezifisch im Bereich Messing sollen wir gehen, müssen wir gehen? Wie unterscheiden sich die ganzen voneinander? Wie schaut es aus mit Verfügbarkeit, mit Lagerfähigkeit, mit Lieferzeiten? Wie schaut es aus mit MOQ, das heißt Mindestabnahmemengen, Mindestbestellmengen? Das sind Themen, die mich im Tagesgeschäft direkt beim Kunden sehr stark beschäftigen, sehr stark auch einbringen lassen. Was mir aber meinen Job prinzipiell sehr stark vom Herrn Henning unterscheidet, der sehr viel im Bereich Entwicklungsprojekten unterwegs ist. Aber dazu Marc.
Herr Klein, vielen Dank. Ich wusste nicht, dass wir uns jetzt sitzen, aber nehme den Ball gerne auf. Ich finde es auch wirklich spannend, dass wir uns mal zusammensetzen. Ja, wir sind beide im Bereich Kunststoff unterwegs und ich finde es auch verdammt wichtig, dass wir in dieser sehr speziellen Branche auch Produktspezialisten haben, einfach auch auf jeder Ebene. Du bist jetzt in Süddeutschland komplett unterwegs, ne?
Ich bin in Süddeutschland unterwegs, Bayern, Baden-Württemberg, was mein Hoheitsgebiet bei der kunststoffverarbeitenden Industrie ist.
Ja, super spannend auch für mich. Ich als Expert-Ingenieur bin ja viel bei den OEMs und wir arbeiten mit SOPs jenseits der 2027 und dadurch bin ich in den Entwicklungsprojekten viel mehr in der Zukunft schon drin und kriege gar nicht so richtig mit, was die tagesaktuellen Probleme sind. Deswegen freue ich mich auf den Austausch, der gleichzeitig ein Podcast ist und freue mich auf die Erkenntnisse.
Heißt, bei dir geht es eigentlich generell immer um bleifreie Produkte, weil einfach der Zeithorizont schon weiter in der Zukunft liegt. Ist das korrekt verstanden?
Ja, also gerne nehme ich dieses recht komplexe und undurchsichtige Thema auf. Regularien beschäftigen besonders die Kunststoffindustrie gerade sehr. Es ist schwierig, da eine konkrete Aussage zu treffen, weil viel immer nur in den Raum geworfen wird. Wir nehmen mal das aktuelle Thema, was uns jetzt als Hersteller für die Verbindungstechnik nicht so sehr betrifft. Aber klar, Thema PFAS, ROS, REACH, das sind alles Sachen, die verunsichern den Markt gerade ungemein. Und für uns das wichtigste Thema in der ganzen Geschichte ist die bevorstehende ROS-Regelung, um es schon mal so zu sagen.
Könnten wir da vielleicht mal ein bisschen aufklären?
Die ROS beinhaltet mehrere Punkte. Die für uns wichtige Sache ist, Inserts sind zu 90% aktuell aus Messing. Messing hat einen Bleianteil. Dieser Bleianteil ist ein ganz wichtiger Punkt, ist nicht für die Performance des Inserts im Bauteil zuständig, sondern dient rein allein der Zersparbarkeit. Also nur der Fertigungsprozess wird optimiert. Dieser Bleibanteil liegt bei knapp unter 1%, also nichts. Mhm. Trotzdem wird dieser über die RUS 3 in Zukunft reguliert werden. Warum sage ich in Zukunft? Aktuell sind wir in der Ausnahmeregelung 6c, die jetzt 2026 ausläuft. Danach gibt es verschiedene Überlegungen. Anträge bei der EU wurden schon eingereicht für Nachfolgeregelungen, aber die letzten 3 Jahre wurde dazu nichts entschieden. Wir gehen jetzt von dem Worst Case aus, dass wir ab Mitte 2026 keine bleihaltigen Teile nach RUS 3 verwenden dürfen. Es ist eine Mutmaßung, meine persönliche. Dementsprechend möchte ich es vorher ankündigen. Ich glaube nicht, dass wir Mitte 2026 gleich in diese RUS 3 kommen. Es wird meiner Meinung nach nochmal eine Übergangsregelung kommen. Aber das ist meine persönliche Meinung und keine fundierte Aussage.
Das ist aber natürlich der Grund, warum das bei dir in langfristigen Projekten eine große Rolle spielt. Mhm. Und bei dir, Kevin, in wahrscheinlich kurzfristigeren Projekten nicht unbedingt super großer Fokus ist, oder?
Genau, richtig. Man muss einfach ganz klar sagen, über was rede ich mit meinen Kunden? Das sind bestehende Projekte, Projekte, wo ich im Design in Sachen verbessern kann, aktiv am Produkt arbeite, was jetzt schon läuft, was gegebenenfalls ein Facelift bevorsteht, aber eben nicht komplett über Neuprojekte, die zukünftig komplett neu am Markt aufgerollt werden, wie es eben Marc macht. Das ist der Grund, wieso ich noch eher gegenwärtig bzw. vergangenheitsbasiert arbeite, das heißt bleihaltige Gewindeinsätze, um da den Kunden die passende Lösung auf dieses Produkt anzubieten. Was ist das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort in der Anwendung? Oh, und das eben auf gegenwärtige Produktebene bzw. auf Materialien.
Marc, was sind denn die Unterschiede bzw. was sind denn die Vorteile von den Variationen?
Du meinst konkret zwischen bleifreiem Messing, genau, und bleihaltigem,
genau,
Messing?
Genau, ja.
Ja, leider gibt's nicht viele Vorteile außer die Zersparbarkeit, ne? Was aber einen riesigen Rattenschwanz mit sich zieht. Bedeutet, wir haben bei dem bleifreien Messing eine deutlich schwere Zersparbarkeit. Das bedeutet, die Spanbildung ist einfach nicht schön und solche Inserts werden fast immer auf Drehautomaten gefertigt. Dadurch haben wir viel höhere Taktzeiten, die Maschinenstunden gehen hoch und dementsprechend ist die Produktionszeit viel, viel länger, was die Kosten einfach in die Höhe treibt. So, das ist der Stand heute.
Weil ich die langsamer nur drehen kann dann oder warum ist das?
Ich bin jetzt kein absoluter Fertigungsspezialist. Ob es jetzt in der Geschwindigkeit oder in der Drehzahl ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Spanbildung sehr, sehr schlecht
ist. Okay, es ist auf jeden Fall aufwendiger.
Es ist
aufwendiger. Halten wir das einfach so fest. Okay,
gut. Also die Produktionszeit ist höher.
Okay.
Und klar, dazu kommt, dass es aktuell nicht viel bleifreies Messing auf dem Markt gibt. Die Entwicklung dieser zersparbaren bleifreien Messing Arten ist noch in den Kinderschuhen. Man merkt, es passiert viel. Es gibt einige Hersteller, die Produkte auf den Markt bringen. Zersparbares, bleifreies Messing. Aber auch da sind die Preise noch deutlich über dem Normalniveau. Dazu kommt auch noch, dass wir die Sourcing-Quelle Asien nicht haben. Das bedeutet, in Sonderprojekten etc. können wir keine Produktion in die asiatischen Länder verlagern, da die Verfügbarkeit der bleifreien Materialien dort einfach noch nicht gegeben ist und wir teilweise Material importieren müssten. Und sind wir mal ehrlich, Material nach Asien importieren, damit es da zersparend wird, ist auch nicht die wirtschaftlichste Variante.
Mhm. Mhm. Wie schlägt sich das am Ende nieder? Kann man das ungefähr sagen? Wie viel teurer der bleifreie Insert dadurch wird ungefähr?
Es ist aktuell sehr dynamisch und es ist schwer, eine pauschale Aussage zu treffen, weil reden wir jetzt über einen M3-Insert ohne Kopf oder reden wir jetzt mit einem Insert mit riesigem Kopf, was viel mehr Material braucht, ist auch sehr materialabhängig. Aber ich denke, mit 20% mehr ist ein ungefährer Richtwert, mit dem wir arbeiten können.
Das ist ja schon nicht ganz unwesentlicher Aufschlag, ne? Gerade bei langfristigen Projekten, gerade bei langfristiger Planung. Mhm. Was wäre jetzt, und das vielleicht noch mal eine Frage an dich, Kevin, was sind jetzt für dich wichtige Kriterien zu entscheiden? Verfolgt ihr jetzt bei einem Projekt einen aktuellen Standard-Insert oder eine bleifreie Variante? Oder was? Wie würdest du mir jetzt als Kunde da versuchen, mich zu unterstützen einfach?
Man muss ganz klar die Frage stellen, wie lang läuft das Projekt? Welchen Produktlebenszyklus haben wir dahinter? Und natürlich auch die Branche, wo das Endprodukt am Ende reinkommt. Wenn ich mal das Thema Medizinbranche angehe, da wird aktuell schon in 90% von bleifreien Varianten geredet oder gesprochen. Wenn ich über den Maschinenbau oder den Verbraucherbereich rede, da interessiert es aktuell noch gar keinen, weil wir aber zum einen gar nicht diesen Nachhaltigkeitscharakter haben, aber auch die Produktlebenszeit oder Produktlaufzeit gar nicht diese Länge hat wie im Bereich Automotive oder im Bereich Medical. Man muss aber auch sagen zum Thema, wir haben bei Bossard die Artikel, die wir im Katalog haben von Tabex, die es bisher in bleihaltig gibt, auch alle lieferfähig in bleifrei.
Das ist ja schon mal gut für mich als Kunde, oder? Also ich kann einfach den Standardkatalogartikel nutzen.
Genau.
Und wenn ich es dann bleifrei brauche, dann stelle ich um.
Genau. Ihr könnt der Kunde kann in der laufenden Serie von einem Tag auf den anderen das Produkt umstellen. Die Parameter, die Kräfte, die technischen Anforderungen sind genau dieselben. Das Produkt kann per se die gleichen Parameter abbilden, ob bleifrei oder bleihaltig.
Man kann es ganz einfach sagen, die Datenblätter bleiben exakt die gleichen.
Bis auf das Material?
Bis in der Artikelnummer ein kleiner Zusatz.
Genau.
Okay.
Wenn ich noch kurz ergänzen darf, also die ROS ist ja auch in verschiedene Kategorien unterteilt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht in die einzelnen aufgehen. Und die ROS ist ja eine ganz klare Richtlinie und noch kein Gesetz. Das ist wichtig. Dementsprechend gibt es ja auch da auf dem Markt noch verschiedene Variablen.
Wie lösen wir denn das ROS-Problem in Zukunft oder aktuell noch?
Ja, also erstmal, Julia, wir im Vertrieb haben ja keine Probleme, sondern wir haben eine große Herausforderung. Und da sind wir schon fleißig dran, diese zu lösen. Ja, die 2 Euro fürs Phrasenschwein gebe ich dir später. Nein, ist das Thema sehr präsent und wir gucken schon auf verschiedenen Ebenen, dass wir das Problem lösen. Wir experimentieren zum Beispiel mit hochfestem Aluminium. Besonders was das Thema Leichtbau angeht, haben wir da erhebliche Vorteile und wir sind preislich auf dem Niveau von Messing. Klar, in der Verarbeitung und in der Finalisierung der Produkte, was der Rindel angeht etc., brauchen wir einfach noch ein bisschen, um da prozesssichere Abläufe zu implementieren. Des Weiteren werden schon sehr, sehr viele Stahlinserts mit Zink-Nickel-Beschichtung eingesetzt, auch in der Automobil. Da ist halt immer darauf zu achten, dass wir, wenn es um diese Beschichtungen geht, nur Inserts mit Durchgangsgewinde nehmen können, weil sonst sich im Inneren des Inserts ein faradäischer Käfig bildet und wir keine Beschichtung im Inneren des Inserts haben. Aber das sind alles Probleme, an denen wir wirklich stetig arbeiten. Und spätestens beim nächsten Mal kann ich dir da die konkreten Ergebnisse schon vorstellen.
Super.
Julia ist richtig on fire schon. Julia, ich stelle mir gerade noch die Frage, wir hatten jetzt gerade das Bleifrei-Thema. Das betrifft ja nur Einsätze aus Messing. Jetzt haben wir gerade über andere Werkstoffe getroffen.
Es gibt auch andere Materialien, die speziell zum Zersparen gedacht sind, die Bleianteil haben, zum Beispiel verschiedene Stähle. Also das ist nicht nur ein reines Messing-Thema, sondern es ist ein sehr allgemeines Thema.
Okay. Können wir trotzdem noch mal kurz für mich erklären, gibt es irgendwelche Kriterien, die entscheiden, ob ich jetzt einen Messing-basierten Einsatz nehme oder stahlbasiert?
Im Endeffekt ist es ein sehr großes Preisthema, am Ende auch das Thema von Korrosion, von Kontaktkorrosion. Wie verhält sich der Schraubpartner zueinander mit Feuchtigkeitseinwirkung? Das ist eine riesengroße Range, die eben auf die Auswahl des richtigen Inserts, des richtigen Materials mit einwirkt. Aber da bald zurück an Marc, der sich um solche Projekte viel tiefergehend kümmert bzw. involviert ist.
Gut. Messing ist halt auch so ein bisschen historisch gewachsen. Also Messing ist ein super Werkstoff. Mhm. Von den Zugfestigkeiten hat es lange ausgehalten, besonders im Kunststoff. Da brauchen wir rein theoretisch nicht diese hohen Festigkeiten wie im Stahl. Rein theoretisch, zum Stand heute. Warum rein theoretisch? Dazu komme ich gleich noch. Und ja klar, Messing ist sehr gut formbar. Das heißt, wir haben ja in so gut wie jedem Insert haben wir eine Rändelung, besonders um die Verdrehsicherheit zu realisieren und höhere Auszugskräfte zu realisieren. Diese Rändelung brauchen wir vor allem auch dafür, um die Oberflächengröße zu erhöhen und dadurch größere Kraftübertragungen zu realisieren in das Kunststoffmaterial. So, dafür ist das Messing wirklich genial. Im Zuge der Rohrkonformität ändert sich das Blatt so ein bisschen und der Markt guckt schon so ein bisschen nach links und rechts, wie sehen die Alternativen und vor allen Dingen auch die alternativen Werkstoffe aus. Ja, und zu den Alternativen wie hochfestes Alu und Stahl mit einer gewissen Beschichtung bin ich ja eben schon drauf eingegangen. Aber auch rein aus technischer Sicht wird das Thema Messing ein bisschen in Frage gestellt.
Wir sind geht da gerne mal genauer drauf ein.
Nehmen wir das Thema Kunststoffentwicklung. Wie sieht die Zukunft aus? Tobi, ich habe dich heute gestern gesehen mit deinem wunderschönen E-Auto. Da auch nochmal super, dass du den Trend mitgehst. Finde ich super. Und jedes E-Auto braucht ja auch eine Art Batteriewanne. So, das ging halt irgendwann los mit Stahl, also Blechen etc. Aufgrund von Leichtbau gehen wir aber immer weiter in die Richtung Kunststoff. Um da die entsprechenden Festigkeiten zu erzielen, wird viel experimentiert. Aktuell taucht in meinem Tagesgeschäft immer mehr SMC-Materialien, also Shield Molding Compounds auf, die in Entwicklungsprojekten wenigstens mal getestet werden. Und da haben wir jetzt schon herausgefunden, dass ab jetzt dieses Shield Molding Compound, egal ob es mit einem GFK oder mit einem CFK angereichert ist, so hohe Festigkeitswerte hat, dass wir die Messing Inserts rausreißen. Das heißt, hier müssen wir schon auf Stahl gehen, um dem Basismaterial, wo wir den Insert einbringen, gerecht zu werden. Aber das ist dann meine Aufgabe.
Marc, du hast gerade SMC angesprochen, Shield Molding Compounds. Was ist denn das?
Die Shield Molding Compounds. Ich versuch's jetzt mal so einfach wie möglich.
Für mich gerne.
Für dich, Tom. Ja. Okay. Das sind so plattenförmige, teigartige Pressmassen aus duroplastischen Reaktionsharzen und Glasfasern. Verständlich?
Also trifft's eigentlich Knetmasse und dann härtet das aus, oder?
Ja.
Okay.
Ihr habt die Materialien als Herausforderung und dann gibt es dann noch andere Herausforderungen, wo sich da ergeben.
Ja klar, also die Verarbeitung wird halt auch immer komplexer und ja, schwieriger, würde ich nicht sagen, herausfordernder. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Trend vom Warmeinbetten so ein bisschen weggeht. Ne?
Warum ist das so vielleicht?
Es geht halt doch viel um die Sicherheitstechnik. Besonders wenn wir so einen klassischen Heat-Inserter nehmen, haben wir immer die Herausforderung, dass wir eine hochgeheizte Spitze haben und wir in den Arbeitsraum in der Regel reinfassen müssen. Mhm. Jetzt kann man sagen, Hitzeschutzhandschuh. Aber Tobi, ich möchte dich gerne mal sehen, wie du einen M3-Insert verarbeitest mit einem Hitzeschutzhandschuh.
Mit so dicken Handschuhen, wie ich beim Grillen habe.
Genau. Ne? Ist so ein bisschen, geht so.
Herausfordernd.
Genau. Ja, dementsprechend guckt man sich da schon immer mehr um, besonders für dieses nachträgliche Einbetten. Klar, wir haben die Möglichkeit zum Einschrauben. Da sollte man immer schon so ein bisschen den Blick auf mögliche Vibrationen haben. Aber das ist ja eine Sache, die berate ich dann gerne vor Ort, speziell wenn ich mir die Anwendung angucke. Und zum nachträglich warm Einbetten nutzen wir immer mehr das Ultraschallverfahren. Ist eine super schöne Sache. Wir kriegen innerhalb von 2 Sekunden ein Insert eingebettet. Das ist super schnell. Sind aber auch Sachen, die man beachten muss. Zum Beispiel, wir haben beim Ultraschall-Einbetten eine vertikale Bewegung auf den Messing-Insert. Und das auch sehr, sehr schnell. Dadurch entsteht einfach Reibung und die entsprechende Hitze. Klar, Das passiert nicht abriebfrei, das darf man immer nicht vergessen. Es findet durch diese ständige Klopfbewegung findet ein minimaler Abrieb statt. Und wenn man irgendwo draufklappt, durch die Resonanz des kompletten Bauteils, kommt es auch zur entsprechenden Geräuschentwicklung. Aber man muss klar sagen, ein sehr prozesssicheres Einbetten ist in dem Fall einfach möglich. Mhm. Wir können auf dem Hundertstel genau einbetten. Anders wie beim Heat-Insperter haben wir kein Hochspringen und. Ich finde es eine schöne Form des Verarbeitens.
Was gibt es dann noch für weitere Trends, Marc?
Gut, als Trend würde ich das jetzt nicht ganz klar bezeichnen, aber das Einsetzen des Inserts ins Spritzgusswerkzeug ist immer noch ein sehr großes Thema. Ganz klar. Hier müssen die Stückzahlen passen. Weil wir brauchen ja, entweder machen wir das per Hand. Je nachdem, wie schnell der Werker ist, kann es einfach passieren, dass wir eine sehr hohe Zykluszeit erzeugen oder eine zu lange Stillstandszeit des Werkzeuges. Aber auch da unterstützen wir mit einem optimalen Pin-Design und optimaler Insert-Auswahl. Weil je nachdem, wo dieser Insert im Werkzeug montiert wird, gibt es auch verschiedene Standard-Inserts. Ne? Wo greift der Insert? Ne? Wie fest sitzt der auf dem Aufnahmepin im Werkzeug? Also das sind alles Sachen, wo wir den Kunden unterstützen und die Gesamtheit einfach betrachten.
Das sind aber ja auch Fragestellungen, Kevin, oder wo bei dir wahrscheinlich auch landen, das ist ja jetzt unabhängig vom Rohmaterial, wo du dann auch bei Bedarf jederzeit, seid ihr wahrscheinlich eng abgestimmt untereinander, oder?
Genau, diese Unterstützung beim Kunden. Wie bekomme ich den, als salopp gesagt, wie bekomme ich den Insert ins Bauteil? Mit welchem Verfahren? Was ist das richtige Verfahren für die Stückzahlen, für das Projekt? Wie muss die Bohrung, wie muss der Dom gestaltet werden? Dass der Insert beim Einpressen, beim Einschrauben die richtige Performance erfüllt. Das sind Sachen, das sind Themen, die sowohl Marc als auch ich im Tagesgeschäft jeden Tag haben, wo wir die Kunden unterstützen können und diese Sachen komplett vorgeben, dass wir einfach aus den Gegebenheiten, aus dem Insert, aus den Kunststoffen die maximale Performance rausholen.
Wir dürfen an dieser Stelle einfach nicht vergessen, dass nach diversen Fachmagazinen 88% der verarbeitenden Kunststoffunternehmen über einen Fachkräftemangel klagen, trotz rücklaufender Umsatz. Und die Erfahrung im Feld zeigt auch einfach, dass es so ist. Und dementsprechend ist unsere Unterstützung auch gern gesehen und immer attraktiver und wird auch immer mehr in Anspruch genommen.
Gut, da geht es im Zweifelsfall knallhart um Wirtschaftlichkeit, oder?
Wirtschaftlichkeit ist A und O. Am Ende geht es um die Gesamtkosten eines Bauteils. Und wenn man die sauber aufdröselt, sauber gegenüberstellt, geht es darum, Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden, das richtige Produkt in der richtigen Anwendung, um da, sei es auf technischer Natur, wettbewerbsfähig zu sein, besser als Wettbewerb und am besten möglich noch günstiger.
Sehr komplexes Thema. Ne? Schon Customer Stories sind immer die schönsten, aber bevor wir zu euch hier reingekommen sind, hat mich ein Kunde angerufen. Der rief mich an und meinte, Hennings, wir haben ein Problem. Wir haben Ausschuss. Wie können wir denn unsere Fertigung oder unseren nachgestellten Produktionsprozess so planen, damit wir keinen Ausschuss beim Kunden produzieren? Und auch dabei unterstützen wir, weil wir das Know-how mitbringen.
Wie sieht das zum Beispiel aus?
Dass wir uns vor Ort den kompletten Prozess angucken, auch durchrechnen, wie sind die Zykluszeiten, an welchem Ort macht es denn Sinn, diesen nachgelagerten Prozess zu machen und dann zum Beispiel auch mit diversen Kontrollsystemen, die wir auch bei uns im Programm haben, zum Beispiel mit unserem ATE-Service, den wir ja auch anbieten, dass wir versuchen, da die komplette Produktionswelt mit der Kunststoffwelt zu vereinen und da für den Kunden die beste gesamtheitliche Lösung zu finden. Es bringt ja nichts, wenn ich beim Teil 0,5 Cent günstiger werde, aber dann einen größeren Ausschuss produziere. Besonders als Zulieferer in die Automobilindustrie wird das sehr schnell sehr teuer.
Ja, ich denke, du hast vollkommen recht. Am Ende ist natürlich interessant, wie sich die totalen Kosten verhalten. Ne? Wir nennen das ja Total Cost of Ownership. Und ich glaube, das ist das, wo ihr wahrscheinlich auch gut unterstützen könnt. Und einfach nicht nur jetzt das Bauteil, klar geht es am Ende um das Produkt, aber es geht auch um das Drumherum. das halt alles optimal aufeinander abzustimmen und so gemeinsam erfolgreich zu sein, oder?
Ein ähnliches Thema hatte ich letztens bei einem Kunden von mir, ein sehr großer Bestandskunde mit sehr hohen Volumina, hat bisher Gewindeeinsätze eingeschraubt. Stückzahlen 120, 130, 140.000 Stück im Jahr. Und aufgrund von Gesprächen, von Gesprächseinstiegen, aber auch mit Kontaktaufnahme zum Endkunden, haben wir den Prozess umgestellt und sind nun auf den Gewindeeinsatz zum Umspritzen gegangen, was aufgrund der Volumina ein Invest ist in Richtung Handling, in Richtung Werkzeug, in Richtung PIN-Aufnahme, was sich rechnet, weil vorher muss man ganz klar sehen, der Insert wurde händisch eingeschraubt und jetzt führe ich den über ein Handling in ein Werkzeug zu. Und zudem habe ich das günstigere Produkt. Und somit habe ich dem Kunden zum einen im Produktpreis enorme Kostenvorteile einräumen können, aber auch prozesstechnisch deutliche Kosten reduziert. Und das ist das Tagesgeschäft, mit dem Marc und ich, egal auf welcher Ebene, beschäftigen. Marc auf der Entwicklerebene, ich auf der Ebene beim Kunden direkt vor Ort.
Kevin, das hast du so schön gesagt, dazu fällt mir nichts weiteres ein.
Julia, fass das Thema doch nochmal kurz zusammen von heute. Was nimmst du mit? Was ist für dich heute besonders hängen geblieben?
Erstmal danke ich euch, dass ihr da wart. Es war sehr interessant. Jetzt habe ich für mich mitgenommen, dass der Marc für die Zukunft einfach schaut, was kommen kann, was kommt 2027 eventuell mit den ganz bleifreien ROHS-Richtlinien. Und Kevin ist einfach für die Gegenwart, fürs Hier und Jetzt, die Betreuung vom Kunden, was wenn er günstig, schnell was braucht, ist der Kevin da, der guckt, wie können wir das möglichst schnell und günstig für den Kunden umsetzen.
Genau, für mich auch sehr spannend einfach, welche Dynamik das Thema hat, dass es auch so ein bisschen im Umbruch ist. Wir reden ja immer noch über Verbindungstechnik. Ne, das ist jetzt vielleicht nicht so die super innovativste Branche, möchte man denken. Aber ich werde hier eines Besseren belehrt und danke euch herzlich, dass ihr da wart und freue mich schon auf das nächste Mal. Dann hoffentlich mit deinen Ergebnissen, Marc.
Ich fühle mich jetzt nur minimal unter Druck gesetzt, aber das kriegen wir hin. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ciao, servus.
Ciao.
Ciao.
Servus, ciao.
Wissen, was verbindet? Der Bossart Expert Talk.